Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Time4U, Ihrem Anbieter für E-Learning, Talentmanagement und Seminarverwaltung.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer nächsten Folge Neues Lernen, der Podcast. Und wie ihr merkt, wir hatten ja vor 2 Wochen 2 Folgen in einer Woche, aber jetzt sind wir wieder im normalen Turnus, beziehungsweise also normal schon, aber ihr merkt auch, wir machen keine Pfingstpause.
Ja, also ich schon. Ich weiß, es ist immer ein heikles Thema und das ist natürlich auch eine sehr süddeutsche Geschichte mit diesen Pfingstferien, wo dann halt Baden-Württemberg und Bayern irgendwie in Frankreich und Italien ist. Aber natürlich zeichnen wir das vorher für euch auf, damit wir dann pünktlich rauskommen.
Genau, und diesmal haben wir ein Thema, das sozusagen direkt in den Kern unserer Lernrubrik trifft. Es geht nämlich um E-Learning. Wir schauen uns den E-Learning-Markt an, einmal im Rückblick, aber natürlich auch in die Zukunft mit Blick auf KI und Chatbots, wie die vielleicht das E-Learning verändern können.
Und das alles heute mal nicht aus der Perspektive eines Unternehmens oder der Anwender, der Lernenden, sondern aus der Perspektive eines Marktteilnehmers. Wir haben mit Beate Bruns gesprochen, die vor 26 Jahren die Time4U GmbH mitgegründet hat, ein Anbieter für E-Learning. Und ihr seht, 26 Jahre, da ist viel Erfahrung drin. Sie kann sehr gut für uns die aktuellen Trends einordnen und eben auch sagen, was jetzt KI eigentlich bewirkt in der Branche und wie sich dadurch vieles verändert.
Die KI kann enorm viel übernehmen und mit einem guten Chatbot an meiner Seite, da kann ich im Arbeitsprozess sehr flexibel genau das dazulernen, was ich gerade brauche. Und auf der anderen Seite, gerade bei den wissensorientierten Berufen, da erwarte ich eine wirklich sehr, sehr große Veränderung der Jobs. Also viel, viel, ganz viel, glaube ich.
Ja, viel, viel, viel Veränderung. Ich glaube, das trifft ziemlich gut und dem muss man eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Also
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Bruns. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sitzen Sie im Schwarzwald, oder?
Yes.
Also gar nicht so weit weg von uns, genau, aber trotzdem genau. Heute digital zugeschaltet.
Ja, so ist es.
Dann legen wir doch direkt mal los. Sie haben vor 26 Jahren die Time4U GmbH gegründet und darum natürlich einen breiten Blick und auch schon langjährigen Blick darauf, was die E-Learning-Branche so bewegt. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Warte, was waren die größten Veränderungen, wie hat sich der E-Learning-Markt entwickelt?
Also insgesamt würde ich sagen, der Markt ist sehr stark gewachsen in dieser Zeit. Wir waren ja einer der ersten Anbieter in Deutschland und von Anfang an dabei. Und ich erinnere mich noch an die allererste LearnTech, bei der wir auch dort waren. Und da war alles noch in Karlsruhe, in der Innenstadt, in der Stadthalle. Schon einige Anbieter da. Ein paar davon gibt's heute auch nicht mehr. Aber es war alles doch noch sehr klein und überschaubar. Und das hat sich national, europaweit und international, ja, ist ein Boommarkt gewesen. Und am Anfang würde ich auch sagen, also LMS als Wort gab es noch gar nicht. Ich glaube auch Lernmanagementsystem, Lernplattform. Also man hat noch um die Worte und die Bezeichnungen gerungen. Es gab ja Computer-Based Training schon eine ganze Reihe von Jahren davor, so auf so großen oder kleineren Disketten oder anderen Speichermedien. Und insofern gab es Content, aber auch nicht so sehr viel. Und was dann so eine Plattform ist, so eine Lernplattform, das hat sich eigentlich erst im Laufe der Jahre so herauskristallisiert. Und wenn Sie so fragen Richtung Einflussfaktoren, was gab es da so chronologisch? Also ich denke, abgesehen von dem Thema eben Netze nutzen, Computernetze nutzen, Internet nutzen, Intranet nutzen, das war ja so der Auslöser eigentlich dafür, dass es das E-Learning im heutigen Verständnis überhaupt gab. Und dann kam ziemlich schnell das Thema Integration in andere HR-Lösungen. Denn die CBTs, das waren so Insellösungen. Und durch das E-Learning, wie wir heute meistens sagen, konnte man eben aus dieser Insel, die Insel jedenfalls mal vernetzen mit anderen Inseln oder einen Kontinent draus machen. Also Integration in HR-Lösungen, insbesondere dann natürlich aus der Lernperspektive, die Verbindung mit Präsenzschulungen und auch der Organisation von Präsenzschulungen.
Und würden Sie sagen, es gab da eben noch weitere Faktoren, die das begünstigt haben, also zum Beispiel wirtschaftliche Faktoren, indem man sagt, man kann mit einem E-Learning mehr Menschen auf einmal erreichen, die können das digital absolvieren. Dadurch haben wir natürlich Sparpotenzial, als alle in eine Präsenzschulung zu schicken. Oder eigentlich merke ich immer, ich möchte darüber gar nicht mehr so viel sprechen, aber inwiefern hat da die Corona-Pandemie nochmal einen Schub mitgebracht? Also gab es da noch weitere Anstoßfaktoren für diesen Boom?
Ja, definitiv. Also chronologisch gesehen war, denke ich, ein großer Schub auch nochmal durch das Thema mobile Endgeräte, die ja dann nach den PCs auch relativ früh und stark auch im privaten Umfeld genutzt wurden. Und das hat dann auch die Entwicklung des E-Learning nochmal stärker vorangetrieben. Digitalisierung generell als Megatrend, würde ich sagen, hat die Nachfrage in den Organisationen danach befeuert, was wir zum Beispiel auch beobachten konnten in der Finanzkrise 2007, 2008, wo ja viele auch wirklich wirtschaftliche Probleme hatten. Da hat die Nachfrage nach E-Learning-Lösungen einen größeren Schub nochmal bekommen. Inhaltlich dann ähnlich wie bei den mobilen Endgeräten, würde ich sagen, durch YouTube. Also es sind dann so technische und wirtschaftliche Aspekte, die unterschiedlich das Thema E-Learning befördert haben. Und wie Sie auch sagen, also Corona auf jeden Fall. Also wir haben im ersten Corona-Jahr haben wir eine große Zunahme der Nachfrage bekommen, weil einerseits wurde natürlich nicht mehr so viel gemacht. Die Unternehmen waren alle so ein bisschen on hold, aber gar keine Weiterbildung geht natürlich auch nicht. Und insofern gab es dann einen starken Schub einerseits für Remote Work, das ist ja klar durch die Situation, und dann dadurch eben auch für Remote Learning. Und der aktuelle Schub ist ganz klar künstliche Intelligenz. Da sind wir jetzt gerade.
Da würde ich jetzt auch gleich nochmal genauer drauf einsteigen, was denn jetzt so alles die aktuellen Trends eigentlich auch bei den Lernformaten sind. Nur klang es jetzt schon zwischendrin zweimal an und ich würde da gerne ein bisschen drauf einsteigen auf dieses Sprachliche, wovon wir denn jetzt eigentlich sprechen. Und wir als Redakteure übernehmen ja auch immer einerseits die Rolle dessen, dass wir auch mitprägen, wie wir von den Dingen sprechen, aber natürlich auch auf die Dauer übernimmt man dann eigentlich so die Begrifflichkeiten, die ja auf dem Markt auch vor allen Dingen sind. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, eben am Anfang hat man ja von den CBTs gesprochen, beziehungsweise es waren ja auch nochmal andere Formen, dann kannte man das LMS ja an sich noch gar nicht. Jetzt sagen Sie, eigentlich heute sprechen wir von E-Learning. Wir sprechen auch immer so noch allgemeiner, glaube ich, auf so vom digitalen Lernen. Dann gibt es ja auch noch den Begriff der Web-Based-Trainings, der WBTs. Können Sie uns das so ein bisschen sortieren? Was würden Sie sagen, ist gerade so der aktuelle Sprachgebrauch? Ist so E-Learning schon das Gebräuchlichste? Oder ein Schlagwort muss ich auch noch unterbringen, das Learning Ecosystem wird ja auch häufig auch inzwischen schon nur auf Technologie bezogen auch verwendet. Wie würden Sie das so alles einordnen und sortieren?
Ja, also ich muss auch sagen, also im Zusammenhang mit dem Digitalisierungstrend, da kam, glaube ich, so ein bisschen diese Idee auf, zu sagen, ach, E-Learning, das hört sich so ein bisschen altbacken an und wir verwenden das jetzt ja auch schon 10 Jahre lang, also in der Branche oder im Markt. Jetzt könnte mal wieder was Neues kommen. Und Digital Learning oder digitales Lernen, digitale Lernsysteme. Ich habe den Eindruck, das hat sich nicht richtig durchgesetzt. Also es wird zwar als Synonym stückweise auch verwendet, aber letztlich, also was unsere Nachfrage, also potenzielle Kunden und unsere Kunden angeht, ist der Sprachgebrauch schon sehr stark bei dem E-Learning geblieben. Also wie gesagt, digitales Lernen auch, aber schwächer. Und dann ist es so, für und zwar immer E-Learning oder auch für mich E-Learning der Überbegriff für alle möglichen Tools, Formate, was auch immer man dann eben elektronisch, also mit Hilfe von irgendwelchen IT-Endgeräten lernen kann. Manche verwenden auch den Ausdruck E-Learning synonym mit dem Content, der ja auch wieder in unterschiedlichen Formaten auftauchen oder auftreten kann. Also ein E-Learning, ich lerne mit einem E-Learning, hat mich zuerst ein bisschen befremdet, muss ich sagen. Aber es ist eben auch ein Sprachgebrauch, der sich durchaus durchgesetzt hat. Da muss man eben unterscheiden, spricht man jetzt gerade über alles oder spricht man über den Content, der in irgendeiner Weise über ein PC oder Handy, Smartphone, Tablet abgerufen wird. Und WBTs wäre jetzt dann wieder ein Format, also ein Web-Based Training, kann man sagen, ist jetzt auch wieder relativ allgemein. Also ein Training, was über einen Browser ist ja Web, ein Browser-Interface abgerufen wird. Wenn es jetzt über eine Mobile-App abgerufen wird, dann wäre es schon nicht mehr ein Web-Based Training, aber das ist dann vielleicht auch zu fein granuliert. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Formate, wie zum Beispiel die Explainer-Videos, die Erklärvideos oder Learning Games. Das Thema Serious Games ist ja auch so ein kleiner Trend oder eine kleine Richtung im E-Learning. Da gibt es dann viel Verschiedenes. Und integrierend dann die ganzen Lernplattformen oder Lernmanagementsysteme als Variante oder LMS oder dann LXP war vor ein paar Jahren so ein bisschen gehypt, Learning Experience, also der Fokus mehr auf die User-Erfahrung, weg von der Administrationsbrille oder dem administrativen Gesichtspunkt. Und die Lernökosysteme, weil sie den Begriff jetzt auch noch gebracht haben, ist dann eben auch, ich glaube, so ein bisschen da war ja vor ein paar Jahren das Thema Nachhaltigkeit sehr präsent, auch medial sehr präsent. Und ja, und dann zieht man da natürlich ein bisschen nach und auch im digitalen Bereich, also ganz generell hat man stark von Ökosystemen, also Plattformindustrie, aber eben auch Ökosysteme gesprochen. Und das haben wir dann so ein bisschen aufs E-Learning übertragen und von den Lernökosystemen gesprochen. Aber es ist auch kein Begriff, der jetzt so dominant wäre, würde ich sagen.
Das heißt, wir sprechen heute, würde ich vorschlagen, weiterhin über E-Learning und verstehen darunter eben wirklich insgesamt das, jetzt sage ich es trotzdem nochmal, das digitale Lernen und nicht einzelne Lerneinheiten. Ja. Gut. Haben wir das auch grundlegend nochmal geklärt. Wie ist es denn jetzt aktuell? Sie haben jetzt schon einige Formate auch genannt. Was sind denn jetzt so die Lernformate, die im Moment einfach ja stärker auftauchen, stärker nachgefragt werden, die auch Sie vielleicht forcieren als Anbieter, weil Sie sagen, die sind da nochmal, haben da nochmal einen Sprung gemacht, vielleicht bei der Effizienz oder bei der Effektivität. Was ist da gerade aktuell so die Formate, wo Sie sagen, die stehen für uns so ganz oben?
Also insgesamt denke ich, geht es stark in Richtung, also das ist formal betrachtet jetzt, kurze Formate. Das ist ein Trend, der ist schon wirklich lange und der hat sich wirklich gehalten und auch verstärkt. Also wenn man so in die Anfänge guckt, da war es üblich, dass ein WBT 4 bis 6 Stunden Lerninhalt hat, am Stück quasi. Und das ist ganz runtergegangen. Viele Lernformate sind wirklich kurz, also 5 bis 20 Minuten vielleicht. Ist auch ein Stück weit befördert worden durch die Erklärvideos, die per se immer kürzer waren, also meistens kürzer waren. Und so eine Stunde ist so eine typische Dauer. 45 bis 60 Minuten ist so eine typische Dauer für ein in sich abgeschlossenes Lernformat. Also kürzer. Kurzweiliger natürlich auch. Also durch die stärkere mediale Erfahrung und Verbreitung bei den Usern, alles das, was ich privat kennenlerne, nutze, da erwarte ich irgendwann auch, dass es am Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Und das zielt dann sehr stark Richtung Audio, Video, Bildsprache, Kurzweiligkeit, würde ich sagen. Mehr Varianz insgesamt in den Medien und ein Stück weit durch die der Videotrend, der befördert natürlich auch so ein bisschen das sich zurücklehnen. Und also ich weiß noch in der Schule, ich weiß nicht, wie das Ihnen ging, wir fanden das immer klasse, wenn wir im Sprachlabor wurden Filme gezeigt. Also damals gab es sowas wie ein Sprachlabor. Und da war die Technik für Filme und das war immer klasse, wenn man im Biologieunterricht plötzlich mal ins Kino gehen konnte und sich zurücklehnen. Klar hat man auch ein bisschen was mitgenommen. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit den Videos. Und die Didaktiker streiten dann natürlich ein bisschen oder fragen sich, ist es dann wirklich effektiv oder nachhaltig, was das Lernen angeht. Andererseits für so zwischendurch mal ein Happen konsumieren, passt das ja auch sehr gut.
Und wie ist es denn, was wird denn am meisten, also was versprechen Sie quasi Ihren Kunden, was denken Sie ist deren größter Nutzen oder deren größter Anspruch in den heutigen Zeiten?
Also ganz klar der Anspruch, dass Und das ist natürlich ein Treiber für den E-Learning-Markt gewesen, immer der Anspruch, dass das Lernen kostengünstiger wird. Also, dass die betriebliche Weiterbildung effizienter wird. Das ist, glaube ich, der primäre Grund, das primäre Motiv, warum E-Learning eingeführt wird. Was Sie vorhin angesprochen hatten mit dem Thema, durch E-Learning erreiche ich auch mehr, ist eher mittelbar dann ein Motiv. Und natürlich für internationale agierende und dezentrale Organisationen auch ein starkes Motiv. Was dann aber auch stark natürlich durch die Kosten wiederum motiviert ist. Manchmal auch durch die Überlegung, ja, wenn wir kein E-Learning hätten, könnten wir dieses Training ganz grundsätzlich überhaupt nicht machen, weil der Trainer oder die Trainerin nicht reisefähig ist oder nicht reisewillig oder die Facilities einfach nicht da sind, um vor Ort ein Training zu machen. Und dann ist E-Learning so das, mit dem man, sofern digitale Infrastruktur vorhanden ist, überhaupt lernen kann. Aber das würde ich mal so sagen. Also schon Effizienz ist ganz stark.
Das ist total spannend, weil wir nämlich unsere aktuelle Magazinausgabe auch diesem Thema gewidmet haben in der Fokusstrecke. Also wie kann man effizient und effektiv sein unter dem derzeitigen Kostendruck und vielleicht Budgetkürzungen auch in der Personalentwicklung, und haben da auch ein paar Stimmen eingefangen. Und natürlich dieser Ruf nach, wir müssen effizienter sein, der war deutlich abzulesen, aber auch von Anbieterseite, dass es jetzt eben auch Aufgabe mit der Anbieter ist, mit dem Kunden eben genau zu schauen, was braucht ihr, welche Bedarfe sind da und wie können wir die bestmöglich mit dem, was es an Weiterbildungsangeboten gibt, decken. Wo haben Sie denn das Gefühl, brauchen die Unternehmen auch am meisten sozusagen externe Unterstützung? Also geht schon da los, dass sie eine Bedarfsanalyse mit anbieten, oder ist es dann eher zu schauen, welche Weiterbildungsangebote, E-Learnings könnten jetzt da passgenau sein?
Also wir sind ja sehr stark als Infrastrukturanbieter im Markt tätig. Das heißt, die ganz frühe Beratung, also Bedarfsermittlung ganz generell, da kommen wir meistens noch nicht ins Spiel. Ein Stück weit schon, aber das machen dann eher Beratungsfirmen. Unabhängige Beratungsfirmen. Gerade wenn es um eine größere Investition geht, dann wird natürlich auch darauf geachtet, dass es ein Stück weit herstellerunabhängig sein kann. Also man geht dann weniger zu einem Anbieter, um so eine grundsätzliche Beratung zu machen. Und da ist unsere Rolle eher diejenige, wir haben dann bekommen einen Anforderungskatalog. Da beraten wir sicherlich auch nochmal im Sinne von, ja, kann man auch anders lösen? Kann man anders vielleicht effizienter lösen? Oder braucht ihr diese Anforderung wirklich, also perspektivisch? Oder ist das jetzt einfach erstmal der riesige Blumenstrauß am Anfang? Und wenn man dann in Time und in Budget das Ganze realisieren will, dann gibt's da Kandidaten, die vielleicht auf das Folgejahr oder so verschoben werden. Also das sind so Beratungsleistungen, die von uns auch gefordert werden und die wir auch gerne erbringen. Also da ist unsere Rolle als Infrastruktur- und Plattformanbieter an der Stelle hinsichtlich dieser fachlichen Beratung nicht so stark ausgeprägt. Es ist dann sehr stark die technische Beratung. Und was man da aber auch sieht, auch im Rückblick in der Entwicklung, dass die Nachfrage nach Systemen, die sehr, sehr effizient auch im Aufsetzen, in der Implementierung, in Betriebnahme sind, dass die sehr stark zugenommen hat. Ist auch ein Stück weit klar, weil der Markt entwickelt sich ja, die Produkte entwickeln sich, die werden besser, die werden komfortabler in der Nutzung. Das ist bei jedem Produkt so. Und insofern steigt dann auch die Erwartung, dass etwas, so mehr oder weniger aus der Box läuft. Das ist bei einer Plattform mit Schnittstellen zu anderen HR-Systemen, Tools, zu anderen Infrastruktursystemen nicht ganz auf Knopfdruck, aber da arbeiten wir sehr, sehr stark dran, dass so ein mittelgroßes Einführungsprojekt wirklich in 5 bis 7 Arbeitstagen unsererseits gestemmt werden kann. Und das andere ist natürlich, dass das Know-how auf der Nutzerseite in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark zugenommen hat. Die Verantwortlichen bringen ja teilweise jetzt auch, es gibt Studiengänge, die in Richtung E-Learning oder so etwas zielen. oder Ausbildungen. Und da ist viel mehr Know-how da als früher. Das finden wir als sehr, sehr angenehm und positiv im Dialog. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Anbieter, die Anwender sehr viel selbst machen können und das auch erwarten, dass sie das können und dass das Tool oder die Tools das auch erlauben. Denn so ganz unter die, also unter die Motorhaube, da braucht man natürlich dann schon auch teilweise mehr technisches Know-how.
Was mir noch so im Kopf die ganze Zeit rumgeht, weil Sie ja sagen, bei der Einführung von E-Learning in Unternehmen, also wie digital sind denn die Unternehmen denn tatsächlich im Lernen denn schon von vornherein aufgestellt oder wie viel Arbeit müssen sie denn da überhaupt noch reinstecken? Also wie ist der Digitalisierungsgrad beim Lernen in den Unternehmen und kann man das irgendwie nach Unternehmensgröße oder Branche oder irgendwas auch festlegen, wie weit die Unternehmen da sind oder sind es halt kleine Unternehmen, die sich da jetzt erst noch komplett neu aufstellen müssen oder kommen sie eher in Unternehmen rein, die vielleicht auch das Lernmanagementsystem wechseln wollen oder eben mit anderen HR-Programmen nochmal besser verzahnen wollen. Also in welchem Moment kommen Sie da rein und gibt es das wirklich noch, dass Sie sagen, Sie müssen da von Grund auf erstmal anfangen, was aufzubauen, um digital zu sein?
Also heutzutage nicht mehr. Heutzutage nicht mehr, würde ich sagen. Also ich meine auch jeder, der sich für E-Learning interessiert, der weiß natürlich, das hat irgendwas mit digitalen Tools zu tun. Ich brauche auch ein bisschen Hardware dafür. Und also Endgeräte, mit denen ich das Ganze dann nutzen kann. Und ich kann mir jetzt kaum noch einen Betrieb vorstellen heute, der ohne, sagen wir mal, mindestens PC-Arbeitsplätze und Internetzugang auskommt. Also auch die Kleinstbetriebe oder Kleinbetriebe. Also insofern ist die Digitalisierung natürlich eine Basis und die fortschreitende Digitalisierung Voraussetzung dafür, dass man E-Learning machen kann. Und jemand, der an der Stelle noch ist und ja, dem empfehlen wir jetzt auch nicht, eine Lernplattform einzuführen. Also dem würden wir dann empfehlen, okay, guck dich mal um, es gibt im Internet ganz viele Sachen, schau dich da mal um und guck, ob du da was lernen kannst oder es gibt ja Anbieter, Akademien, die ihrerseits E-Learning-Kurse anbieten, mit denen dann ein Unternehmen, für das sich jetzt eine eigene Plattform nicht lohnen würde, gar nicht rechnen würde, natürlich auch E-Learning betreiben kann. Ist dann von den Schnittstellen her natürlich nicht mit der eigenen Infrastruktur verbunden. Aber wenn die noch sehr schwach ausgeprägt ist, dann braucht man das natürlich auch nicht.
Ich habe noch zwei Anschlussfragen. Die eine, ab wann ist denn der Punkt erreicht, wo Sie sagen, ab da lohnt sich's auch? Und die zweite Frage wäre auch noch, weil Sie eben ja gesagt haben, eigentlich haben ja auch alle den entsprechenden Zugang. Aber wir vergessen ja oft auch den Blue-Collar-Bereich in der Produktion oder Shopfloor, wo nicht unbedingt direkter Zugriff auf Lerninhalte gegeben ist. Sehen Sie das denn auch, dass sich Unternehmen da vielleicht jetzt auch nochmal verstärkt drum kümmern, dass sie auch da stärker darauf achten, dass auch diese Mitarbeitenden mehr mit einbezogen und mitgenommen werden, dass sie da auch in den Systemen darauf achten, was sie bereitstellen können, wie sie das machen, dass die auch an der digitalen Weiterbildung stärker beteiligt werden?
Also zu der Frage, ab wann lohnt sich's? Da würde ich sagen, da spielen so zwei Faktoren rein, die voneinander unabhängig sind. Das eine ist ein Stück weit die Größe natürlich. Also und zwar die Größe vor allen Dingen mit Blick auf Anzahl der Mitarbeitenden und wegen Effizienzthema, klar. Und in dem Zusammenhang dann auch die Frage, zentral oder dezentral organisiert. Also wie ist das Unternehmen selbst organisiert? Je dezentraler, desto schneller lohnt sich Investitionen in E-Learning. Und der zweite Faktor ist, wie ist das Geschäftsmodell? Also ich kann ein kleineres Unternehmen sein und das lohnt sich jetzt für meine eigene Weiterbildung nicht unbedingt, E-Learning im größeren Stil einzuführen. Aber ich habe weltweit meine Schulungskunden, die ich betreue, Handelspartner oder wie auch immer, da gibt es ja unterschiedliche Varianten, und die ich mit digitalen Produktschulungen effizienter erreiche, als wenn ich alles jetzt klassisch über Präsenztraining machen würde. Also das sind so zwei Faktoren und die können natürlich zusammenhängen, müssen aber nicht. Also, die zweite Frage, unterschiedliche Berufe, sage ich jetzt mal, oder Arbeitskontexte, Arbeitsumfelder. Und da ist Shopfloor wahrscheinlich das Schwierigste, weil eben im klassischen Kaufhaus, Supermarkt, wie auch immer, die digitalen Endgeräte dann doch eher in ein, zwei Büros vielleicht sind. Also wenn ich jetzt an ein Warenhaus oder eine Abteilung denke. Und dann hat auch nicht jeder den Zugang zu einem, wobei da natürlich das Mobile Learning einen großen Sprung oder einen großen Unterschied macht. Denn ein Smartphone oder Tablet, das kann jeder so bei sich tragen und da auch mal kurz was lernen, auch wenn kein Schreibtisch zur Verfügung steht. Und dann sind die Anwender da auch kreativ und machen dann zum Beispiel separate Räume, was man auch ganz früher beim Computer-Based-Training gemacht hatte, also analog zu den Schulungsräumen, Selbstlernräume, mit wo man jederzeit hingehen kann und wenn die Schichtaufteilung das erlaubt und an den Geräten etwas lernen, also Mobile Learning und dann spezielle Geräte in speziellen Räumen, Lernräumen. Oder das Thema nicht lernen am Arbeitsplatz, sondern zu Hause oder in der Freizeit. Das sind dann, kann man dann ja auch betrieblich regeln. Das sind so Varianten für den Bereich Shopfloor. Und Blue Collar war immer ein, sagen wir mal, diffiziles Thema für diese Fragestellung, wobei andererseits das Interesse sehr groß ist in dem Bereich, auch E-Learning zu nutzen. Da hat sich in den letzten Jahren, also wir haben jetzt gar nicht über Augmented oder Virtual Reality gesprochen, das gibt es hier mittlerweile Lösungen, die auch sehr schön im Blue-Collar-Bereich eingesetzt werden. Und dann ist natürlich da auch eine sehr starke Digitalisierung. Also klar gibt es immer noch in Anführungsstrichen Blue-Collar-Bereiche, in denen vielleicht weniger digitale Geräte in den Fabriken oder Hallen stehen, Montagehallen, Werkstätten. Aber das ist auch, da ist auch die Digitalisierung auf dem Vormarsch und ja, sogar in der Landwirtschaft wird mit KI gearbeitet. Und ich habe jetzt gerade vorgestern, glaube ich, ein YouTube-Video kurz reingeguckt. Da hat ein Landwirt davon von seiner Drohne geschwärmt, mit der er, glaube ich, die Trockenheit der Böden großflächig kontrolliert. Irgendwie sowas war es. Also es war super interessant. Und ich meine, ja, klar. Also Digitalisierung, ja.
Da muss ich kurz dran denken, dass wir gestern Abend bei uns ein Flugobjekt gesichtet haben über dem Viertel und gedacht haben, was ist das denn jetzt für eine komische Drohne, weil die auch so seltsam flatterte und nicht so. Und es waren dann einfach Luftballons, die da runterkamen. Also inzwischen ist man schon so geprägt auf lauter solche digitalen Tools. Ja. Gut. Das nur so nebenbei, aber eben, Sie haben schon gesagt, wir haben noch gar nicht über Augmented und Virtual Reality gesprochen, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, worauf ich jetzt gerne kommen würde, sind die Chatbots. Und da war ja bei der aktuellen Trendstudie vom MMB-Institut, die Chatbots waren an erster Stelle bei den Technologien, von denen die Befragten denken, dass sie in den kommenden 3 Jahren am meisten an Bedeutung haben werden. Hat Sie das denn überrascht, dass die Chatbots da noch vor den Video-Tutorials und Micro-Learnings und Blended-Learning gelandet sind, dass denen so eine große Bedeutung beigemessen wurde?
Nein, hat mich nicht überrascht. Also hat mich nicht überrascht. Ist ja auch die Frage, ist das wirklich verstanden als die größte Bedeutung unter den Lernen oder einfach nur die Bedeutung oder die Lerntechnologie mit dem größten Wachstum oder der größten Zunahme an Bedeutung. Und da würde ich auf jeden Fall auch selber zustimmen. Nein, es hat mich nicht überrascht. Ich meine, Chatbots sind total hip. Relativ viele nutzen ChatGPT und andere Tools, aber das ist ja so ein bisschen synonym für diesen Peak jetzt auch der KI im Bereich der Chatbot-Technologien. Und insofern, klar, also das ist super spannend insgesamt für das Thema E-Learning, also das Thema Chatbot selbst, aber sagen wir mal genereller KI und auch generative KI. Für das berichtsrelevante Lernen, und das gibt es ja auch sehr stark, also das haben wir vorhin bei den Einflussfaktoren, habe ich nicht erwähnt, Ich denke, also wir haben mal, ich erinnere mich an ein Roundtable vor einigen Jahren, da ging es um die Frage, was ist denn so die Killer-Applikation für E-Learning? Und da habe ich vor ein paar Tagen nochmal dran gedacht und weil das Thema Compliance ist wahrscheinlich eine der Killer-Applikationen, also wo dann wirklich klar ist, die Unternehmen oder Organisationen müssen zu diesen Themen trainieren, die müssen es nachweisen. Keiner macht's richtig mit Begeisterung, weder die Trainings konzipieren und aufsetzen, noch die, die es absolvieren, glaube ich jedenfalls mal. Und aber es muss sein und es muss protokolliert werden, es muss dokumentiert werden, die müssen teilweise in bestimmten Rhythmen aufgefrischt werden. Und da ist natürlich E-Learning und eine E-Learning-Plattform ideal, ja, dafür. Und dafür ist dann vermutlich das Thema Chatbots ja nicht so relevant. Ja. Auch wenn wir ein bis drei Jahre vorausgucken.
Ja. Und wie ist es denn aktuell? Fragen die Unternehmen denn schon auch aktiv nach, dass sie gern so ein Chatbot als Lernbot haben möchten? Oder wie ist da die Nachfrage im Moment?
Also ich würde sagen, die ist eher zurückhaltend. Das ist ein selten nachgefragtes Lernformat. Und daran hat auch der KI-Hype in den letzten Jahren nichts geändert. Also ich glaube, das eine ist so dieses Chatbots, sage ich jetzt mal stellvertretend, auch für andere Tools nutzen, um mal schnell was nachzuschlagen oder sich schnell mal was generieren zu lassen, egal was es jetzt ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite so dieses organisierte Lernen in der Organisation, also von mir aus informelles und formelles Lernen. Und im formellen Lernen sind doch der Innovationsdrang nicht so groß, würde ich sagen. Also da ist auch, das ist eher so wie Serious Games, die werden ja auch nicht so stark eingesetzt. Es ist vielleicht dann so ein bisschen, es macht zu viel Spaß, damit zu lernen.
Jetzt haben Sie ja selbst auch ein Buch veröffentlicht, Praxisleitfaden Chatbots, in dem Sie zusammen mit Cecilie Kowald beschreiben, wie man Chatbots entwickelt. Ja. Jetzt habe ich da nochmal reingeschaut und gesehen, dass das Vorwort von Ihnen vom September 22 stammt. ChatGPT wurde im November 22 veröffentlicht und das Buch ist offiziell im April 23 erschienen.
Ja. Ja.
Inwiefern hat das denn zwischendrin nochmal was verändert? Mussten Sie da auch nochmal eingreifen?
Also wir haben tatsächlich kurz, also die Produktionszeit war leider sehr lang. Also zwischen Abgabe des Manuskripts und Erscheinen des Buches, das waren ja immerhin 6 oder 7 Monate, das war irgendwie sehr, sehr lang. Und wir haben tatsächlich so im Frühjahr, eigentlich im Winter, haben wir kurz überlegt, machen wir da jetzt noch was grundsätzlich anderes. Wir haben allerdings Kapitel zum Thema generative KI, maschinelles Lernen und so weiter drin und das auch im Zusammenhang mit der Chatbot-Entwicklung. Und insofern haben wir gedacht, wir lassen das jetzt erstmal so.
Aber hat sich dadurch dann nochmal grundlegend was verändert darin, wie man jetzt eben Lernbots entwickelt? Oder würden Sie sagen, das war... Hat es halt befeuert, auch in der Wahrnehmung, aber man muss da nicht unbedingt was ganz anders machen?
Ja und nein. Also es ist ja immer so, wenn ich etwas stärker steuern möchte, dann brauche ich eher Regeln. Und bei der Entwicklung von Chatbots ist das eben auch so, wenn ich den Lernprozess oder den Kommunikationsprozess stärker steuern möchte, dann brauche ich sowas wie regelbasierte KI, ja, um das Ganze dann in einem Chatbot zu implementieren. Das gilt auch für die ganzen Chatbots, die zum Beispiel auf Shopseiten sind oder im Kundenservice zum Einsatz kommen zum Beispiel. Also da ist immer ein hoher Anteil klassischer KI und regelbasierter KI mit drin. Und dann komme ich aber auf die andere Seite. Auf der einen Seite das Verstehen, also Natural Language Understanding. Das hilft natürlich, wenn ich Freitexteingaben in so einem Chatbot machen möchte, wie es jetzt bei ChatGPT zum Beispiel ja auch der Fall ist, aber eben auch bei solchen Shop-Chatbots manchmal. Und da hilft natürlich generative KI, die gut trainiert ist. Und da gibt es aber auch bei den klassischen Chatbots, sage ich mal, typischerweise Schnittstellen zu Modellen, die sowas dann liefern. Und der dritte Aspekt ist eben das Generieren, diese generative KI. Und da braucht der Chatbot dann Schnittstellen zu einem entsprechenden, zum Beispiel Large Language Model und Anbieter oder Tools, die das leisten können. Und da hängt es aber eben auch davon ab, von meinem Use Case, inwieweit ich in Anführungsstrichen freie oder generierte Inhalte tatsächlich brauche. Oder ob es eher sowas ist, ich brauche eine kurze, effiziente Führung des Nutzers durch bestimmte Optionen, ob das jetzt in meinem Shop oder in meinem Serviceangebot ist, um dann den Nutzer schnell dorthin zu bringen, wo er eine Lösung für sein Problem findet. Also es sind unterschiedliche Use Cases und die verschiedenen Varianten von KI spielen da zusammen. Also insofern, hat es durchaus noch Bestand.
Und wenn wir jetzt quasi etwas undifferenzierter weitermachen und jetzt einfach mal KI im Ganzen fassen, unabhängig davon, in welchen Einzelvarianten es eingesetzt wird. Was ist Ihr Gefühl, wie stark ist KI schon beim digitalen Lernen angekommen? Wie stark fordern das auch Unternehmen, wenn sie solche Programme bei Ihnen einkaufen?
Also wir beschäftigen uns, ich würde sagen, also ich meine, wir haben einige Informatiker bei uns und die haben sich natürlich auch bevor sie unsere Produkte entwickelt haben, schon mit KI befasst. Und konkret in den Produkten ist es, ich würde mal sagen, seit 10, 15 Jahren an unterschiedlichen Stellen ist KI im Einsatz. KI ist ja keine Technologie, die es erst seit 5 oder 10 Jahren gibt. Die hat jetzt nur einen enormen Schub bekommen durch die, durch die Quantensprünge, würde ich fast sagen, die in der generativen KI erfolgt sind. Generative KI hat auch eine lange Vorgeschichte, 10, 15, 20, 50 Jahre Vorgeschichte. Und insofern spielen KI-Algorithmen, KI-Tools auch in unserer Software schon relativ lange eine größere Rolle. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Automatisierung, das ist ja so ein wichtiges Stichwort bei KI. Lösungen bei der Automatisierung in der Seminarorganisation. Ganz einfach sowas wie Trainerplanung, Raumplanung, Terminplanung. Da kann man unheimlich effizient mit KI-Tools die ganze Planung vereinfachen, automatisieren, optimieren, teilautomatisieren, dass dann ein bisschen manueller Eingriff möglich ist oder auch nötig ist, aber ganz viel von alleine passiert. Ein anderer Anwendungsfall von KI, auch in unserer Lösung, sind zum Beispiel adaptive Lernpfade oder das Stichwort Recommendations, also Lernempfehlungen auf Basis von statistischen Auswertungen von anderen Lernpfaden oder anderen Lernereignissen. Und seit circa 3 bis 5 Jahren, ich glaube so circa vor 5 Jahren haben wir damit intensiver angefangen, nutzen wir auch die generative KI im Zusammenhang mit der Erstellung von E-Learning-Content. Also wir sind ja auch Anbieter von individuellen E-Learnings oder E-Learning-Content, WBTs zum Beispiel oder Erklärvideos und haben seit 2 Jahren auch Standardangebote im Programm und da nutzen wir tatsächlich auch Funktion der generativen KI zunehmend. Also zum Beispiel ganz einfacher Anwendungsfall machen ja viele Bildgenerierung oder Vereinfachen von Texten. Ja, ein Fachmensch schreibt irgendeinen Text, der hat einen Flash-Index von vielleicht 30 oder so, 40, wenn es hochkommt, den will man vereinfachen in der Sprache oder kürzen oder sowas. Da sind natürlich solche Tools ideal. Oder Generieren von Übungsaufgaben. Macht mir, also ich mache sowas ja auch teilweise selbst und arbeite damit im Learning Design Team. Und ich finde das auf der einen Seite spannend, mir Übungsaufgaben zu überlegen. Andererseits ist es manchmal auch einfach nur eine Fleißaufgabe. Und dann ist es lustiger, man kriegt schon Vorschläge gemacht und steckt die eigene Intelligenz dann eher ins Feintuning rein. Text-to-Speech ist ein klassischer Anwendungsfall, gerade bei sehr stark auch bei E-Learning-Produktionen. Audio, ja. Ohne Audio wird heute kaum noch ein WBT veröffentlicht und die automatische Generierung von Audio ist ganz, ganz häufig oder auch bei der Übersetzung. Und seit neuestem eben auch Video bis hin zur Generierung ganzer Lerneinheiten.
Jetzt waren Sie schon sehr konkret. Das ist ja auch eine Kategorie bei uns im Podcast.
Ganz ganz konkret.
Ich würde aber noch eine weitere ganz konkrete Frage stellen und es bringt ein bisschen zusammen, was wir auch schon am Anfang besprochen haben. Da haben wir auch schon über den allgemeinen Kundenanspruch und Nutzen gesprochen und Sie meinten auch, es geht vor allem darum, eben effizienter und effektiver zu werden. Und inwiefern würden Sie jetzt konkret sagen, kann die KI dabei helfen, auch eben diesen Effizienzgedanken weiter nach vorne zu bringen?
Ganz enorm und noch, ich würde sagen, in den Auswirkungen noch überhaupt nicht absehbar, weil die Entwicklung jetzt so schnell ist. Also ich verfolge Technologieentwicklung jetzt wirklich schon sehr lange, im Prinzip mein ganzes Berufsleben. Und es ist immer schnell, gerade im Kontext IT, weil wir einfach, klar, wir sind auch von den Entwicklungen in der Hardware abhängig, aber unabhängig davon gibt es eben ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. Aber die Geschwindigkeit jetzt, die ist wahnsinnig hoch. Also nicht wahnsinnig, die ist sehr, sehr hoch. Und insofern ist es schwer abzuschätzen, was da, wie diese Wirkung jetzt tatsächlich noch sein wird. Und Sie hatten vorhin den Begriff Blue Collar gebracht und da ist natürlich durch Maschinen und Automatisierung haben sich ganz viele Berufe verändert und jetzt gerade mit der generativen KI wird das viele der White Collar Berufe sehr stark berühren, ist meine Überzeugung, Vermutung, und zwar wirklich alle White Collar Berufe wahrscheinlich, künstlerische, organisatorische, technische, weil die Unterstützung so unglaublich groß und weitreichend ist.
Da sind wir ja durchaus auch mit dabei im Journalismus und auch bei den Podcasts könnte man ja auch überlegen, müssen wir hier eigentlich noch beide anwesend sein oder können wir das nicht auch durch eine KI generieren? Also so ein Stück weit schwingt da ja auch immer noch so die Angst mit, ersetzt zu werden. Sie sagen jetzt, unterstützend ist ja eigentlich das Ziel oder ist ja eigentlich die große Hoffnung, dass uns KI jetzt dadurch unterstützend insgesamt weiterbringt. Aber wie sehen Sie das denn als E-Learning-Anbieter? Könnte es nicht auch sein, dass in Zukunft alle sagen, ach, das E-Learning, das kann ich mir auch flott selbst erstellen. Hier frage ich kurz ChatGPT.
Ja.
Und also ist da auch eine gewisse Zukunftsangst dabei? Oder würden Sie sagen, das Know-how, das Sie haben, auch um Methodik und Didaktik und wo man welches Lernformat einsetzt, wird dann eben immer noch gebraucht?
Also ich hätte jetzt wahrscheinlich die Frage danach, was immer noch gebraucht wird, etwas anders beantwortet, weil also ich selber arbeite relativ intensiv mittlerweile mit KI-Unterstützung und würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel, das kann jetzt an meinen mangelhaften Methodik-Didaktik-Kenntnissen liegen, das will ich nicht ausschließen, aber ich würde sagen, schon jetzt sind die KI-Systeme auch in Hinsicht auf Kreativität, auf Konzeption, ich meine, das Wissen ist ja expliziert, das ist ja irgendwo da und dieses Wissen kann dann von den Modellen ausgewertet werden. Das heißt, da ist menschliches Wissen verarbeitet und zwar in einem wesentlich größeren Umfang, natürlich statistisch und nicht semantisch, aber eben in einem größeren Umfang, als das eine Einzelperson so schnell mal machen kann. Und insofern würde ich eher sagen, es verlagert sich dann an der Stelle. Also ich würde immer auch konzeptionell diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Und ChatGPT ist jetzt vielleicht wirklich nur ein Wort für dann eine ganze KI-Factory oder ein Toolkit für Content erstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Beruf des E-Learning-Autors oder der Autorin schauen. Und ein Kollege hat das mal sehr schön formuliert, das ist dann eher das Orchestrieren der Tools und dann, was als neue Fähigkeit gefordert wird, dem Tool die richtigen, wie bei einer Führungsaufgabe, die richtigen Aufgaben stellen, auf die richtige Art und Weise, dass es das versteht, versteht in Anführungsstrichen natürlich, und dann einen guten Output liefert und den Output wieder kontrollieren. Wobei auch das mit der Kontrolle, es wird ja heute dann oft noch gesagt, ja, Der Mensch muss es dann fachlich nochmal prüfen. Die Systeme halluzinieren immer weniger und der Output ist immer besser, und je nachdem natürlich, welches System man verwendet. Aber es gibt mittlerweile so gute Systeme und ich weiß nicht, was in einem Jahr der Fall ist. Und auch Fachleute machen Fehler. Also da würde ich überhaupt nicht mehr sagen, das muss ein Fachmensch nochmal lesen. Er kann es lesen und es fällt bestimmt nochmal was auf, aber ich denke eher, also wenn ich vorher, sagen wir mal, 10 Tage gebraucht habe, auch jetzt gar nicht auf mich als Person bezogen, aber eben auch in einem Unternehmen, Anwenderunternehmen oder Anwenderorganisation, E-Learning-Verantwortlicher oder Autor, wenn er oder sie vorher 10 oder 20 Tage benötigt hat, um ein WBT zu produzieren, sind es jetzt vielleicht 1 Tag oder 2 Tage, je nachdem, wie groß es natürlich ist. Es kann auch mal 2 Stunden sein für ein ganz kleines Modul. Aber das ist natürlich da kann man sich dann entweder fragen, okay, eine 10-Stunden-Woche ist dann irgendwie in Reichweite, oder aber ich kann dann einfach 5 WBTs in einer Woche produzieren, ist auch ein Aspekt, das wäre dann Produktivitätssteigerung. Aber da gibt es so viele Richtungen. Ich bin da an der Stelle angstbefreit.
Und wie stellen Sie das eigentlich als Anbieter sicher, dass Sie da auch immer am Puls der Zeit bleiben, Ihre Plattformen und Inhalte immer im Trend liegen, dass Sie wissen, wo es hingeht? Also was für ein Innovationsmanagement betreiben Sie eigentlich dafür, dass Sie da immer mit dabei bleiben?
Wir sind ja ein kleines, mittleres Unternehmen mit 25 bis 30 Leuten. Von daher haben wir jetzt keine Innovationsabteilung im engeren Sinne. Aber wir haben einige Leute, die sich sehr für Innovationen interessieren und denen wir auch den Freiraum geben, das zu tun. Und also da immer vorne mit dabei zu sein, ist auch unser Anspruch von Anfang an. Also wenn etwas dann sehr, sehr Commodity ist, dann fängt uns an, das auch zu langweilen. Also wir wollen auch aus eigenem Antrieb immer da ziemlich vorne mit dabei sein. Also sowohl technisch wie auch eben konzeptionell didaktisch, zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Und wir sind auf der anderen Seite auch in einem sehr engen Dialog mit unseren Kunden und nehmen deren Stimmen, Ideen und Wünsche in unsere Roadmaps auf. Also das ist ja auch unsere Kunden, wir hatten es vorhin davon, da ist ja auch ganz viel Know-how und die kümmern sich und sind auch technologisch, sind an manchen Stellen vielleicht auch voran, da lernen wir dann davon und umgekehrt, das ist so eine gegenseitiger, ist ein Austausch an der Stelle.
Das ist schon fast ein schönes Abschlusswort, alle lernen voneinander, das Know-how bei Nutzenden, bei Anbietern geht nach oben, KI verändert viel. Und wir haben jetzt aber noch eine Abschlussfrage für Sie, die Sie aber gerne in nur 2 bis 4 Sätzen, 2 bis 3 Sätzen beantworten dürfen. Und zwar, wo geht's hin mit dem E-Learning und welche Rolle spielt KI dabei?
Ja, also ein bisschen was haben wir ja eben auch schon diskutiert. Also die KI kann enorm viel übernehmen, und mit einem guten Chatbot an meiner Seite, da kann ich im Arbeitsprozess sehr flexibel genau das dazulernen, was ich gerade brauche. Und auf der anderen Seite, gerade bei den wissensorientierten Berufen, da erwarte ich eine wirklich sehr, sehr große Veränderung der Jobs. Wir hatten über den E-Learning-Autor oder Autorin stellvertretend gesprochen, die weniger selbst konzipieren, schreiben, planen wird, als vielmehr KI-Tools, Systeme, Agenten steuern und deren Ergebnisse dann vielleicht noch prüfen und freigeben. Also viel, viel.
Viel, viel ist eine gute Antwort. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch auch und Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einblicke.
Ja, gerne, gerne. Und vielen Dank auch Ihnen.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als Beate Bruns von ihren ersten Messeerfahrungen der LearnTech berichtet hat, weil es ja doch schon einige Jahre her ist und ich die Messe erst seit 3 Jahren kenne. Da ist sie in der großen DM-Arena, alle sind leger gekleidet. Aber ich glaube, dass sich da tatsächlich auch sehr viel verändert hat.
Ja, das stimmt. Ich darf ja jetzt wieder sagen, dass ich schon ein bisschen länger dabei bin, respektive älter.
Ja.
Und auch noch die
Kostümzeiten
nämlich kenne. Aber klar, es hat sich viel verändert und jetzt durch die Technologien verändert sich auch nochmal viel. schauen wir mal, was so alles kommt und wie sich die Messen auch weiterhin noch verändern werden.
Ja, also ich glaube, klar geworden ist, dass von KI eine enorme Kraft ausgeht. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie sich sonst die Branche noch weiterentwickelt. Vielleicht sind wir irgendwann gar nicht mehr persönlich auf der Messe, sondern schicken unsere Avatare dahin. Wer weiß das denn?
Ja, ich hänge jetzt so ein bisschen an dieser Frage der Messeerinnerung. Ich glaube, wir machen das heute mal zur Checkout-Frage.
Checkout.
Was war deine lustigste Messeerfahrung, Julia?
Ja, da muss ich tatsächlich an dieses Jahr denken bei der Zukunft Personal Nord. Und du wirst dich wahrscheinlich auch erinnern, du warst nämlich live dabei. Und ich glaube, von außen war es noch lustiger als für mich selbst, weil ich die falsche Rolltreppe benutzt habe.
Ach so.
Und zwar nicht die nach unten zur Messe, sondern die nach oben, und habe mich dann so circa eine Minute gefragt, warum ich eigentlich nicht vorankomme und du längst unten stehst.
Aber deine Zielstrebigkeit in dem Bestreben, da runterzukommen, war äußerst lustig.
Und dieser Moment, den ich gebraucht habe, um zu verstehen, was das Problem ist, es war wirklich wieder eine ganz starke
wieder
Erfahrung.
Wieder was gelernt.
Ja. Und selbst.
Bei lustigen Messeerfahrungen muss ich immer dran denken, als ich mal als Volontärin, da war ich wirklich frisch dabei, 2 Monate oder so, bin ich auf eine sehr große Messe mitgefahren, die mich auch durchaus ein bisschen überfordert hat, auch das war damals die CeBIT. Und da habe ich dann auch erfahren, dass man abends auf Messepartys geht und dass man in Hannover aber auch kein Hotel mehr in der Nähe findet. Deswegen bin ich bis sonst wohin dann nachts noch gefahren. Und am nächsten Morgen natürlich wieder früh raus, weil ich natürlich als ordentliche Volontärin gleich wieder parat stehen wollte. Dann rief die Kollegin an, ich muss Sie bitte an dem einen Messetermin, an dem Messestand vertreten. Sie schafft es nicht pünktlich. Und dann bin ich da hingelaufen und habe mich dann eine Stunde lang auch ganz angeregt unterhalten, habe dann irgendwann gesagt, so, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen geklärt, und bin gegangen. Dann kam mir die Kollegin entgegen und sagt, wo bist du denn? Und dann haben wir festgestellt, dass ich einfach am falschen Messestand war. Die haben sich das aber dort auch nicht anmerken lassen. Ich bin hin, habe gesagt, ich habe einen Termin hier, und dann ja, war alles klar.
Das sind so schöne Erfahrungen. Ja, und wo wir schon bei Messen sind, unser nächster Podcast ist nämlich auch auf der Messe entstanden, nicht bei der LearnTech selbst, sondern bei der New Work Evolution, die parallel dazu stattgefunden hat. Es war ein Live-Podcast, und wir haben 2 aufgenommen auf der New Work Evolution, und den ersten werdet ihr in 2 Wochen hören mit Markus Feld, und es geht um das radikale Arbeiten. Was dahinter steckt, werdet ihr dann noch erfahren.
Ja, seid gespannt. Und wer bis dahin auf dem Laufenden bleiben will, wie immer, könnt ihr das natürlich tun über unser Online-Portal neues-lernen.org, über LinkedIn, über unsere App und auch natürlich mit unserem Printmagazin, das vor kurzem wieder neu erschienen ist, mit dem Fokusthema der Budgetkürzung.
Insofern, bis dahin viel Spaß mit den Podcasts und alles Gute. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.